Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie, der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Wir sprechen heute auf der Basis einer Hörerinnenfrage über ein Thema, von dem ich das Gefühl habe, dass es relativ weit verbreitet ist. Ich, ehrlich gesagt, bin auch nicht ganz frei davon oder kann mich nicht ganz frei machen davon, von dem Thema, nennen wir es Existenzangst oder Verlustangst. Damit meine ich, dass, oder es ist, finde ich, gerade in einer reichen Gesellschaft wie in Deutschland ungewöhnlich, aber wahrscheinlich ist es auch in anderen Ländern weit verbreitet, dass, obwohl man weiß, es geht einem seit 50 Jahren bestens, es geht eigentlich immer auch so in kleinen Schritten aufwärts, und trotzdem gibt es da diese latente Befürchtung, es könnte irgendein Versehen oder eine höhere Macht, die einem oder ein Krieg oder äußere Umstände können dazu führen, dass man seinen Besitz verliert, dass man seine Sicherheit, seine Existenz ja letztlich in Gefahr ist. Und das ja begegnet mir in Gesprächen häufig mit Freunden, mit Bekannten, dass da denen es allen wunderbar geht, dass da trotzdem dieses latente Gefühl ist, übermorgen könnte irgendwas im Briefkasten liegen, was mir da die finanzielle Stabilität nimmt, ein Gefühl von Versorgtsein beendet. Und ausgelöst hat dieses Thema eine Zuschrift von unserer Hörerin Silke, ich kenne jetzt keine genauen Hintergründe, sie hat es nur angedeutet, aber das tatsächlich erlebt hat, eine Fehlentscheidung, die sie jetzt in wirtschaftliche Bedrängnis bringt. Ich lese die Mail einfach mal vor, dass wir dann konkret darüber auch sprechen können. Und die Silke hat uns legitimiert, dass wir ihre Mail auch vorlesen können oder ihr Thema auch öffentlich besprechen können. Liebes Pudel- und Kernteam, ich habe aufgrund einer Fehlentscheidung wahrscheinlich meine gesamten Ersparnisse verloren. Das war dumm von mir. Anfangs war ich sehr verzweifelt. Ich war zum Glück schon vorher einigermaßen mit der Denkweise vertraut, dass man auch mit wenig Besitz gut leben kann. Trotzdem kann ich mir das Ganze nur schwer verzeihen und schwer mit der Unsicherheit klarkommen, die sich daraus ergibt. Mögliche Themen, die mich interessieren, wären, wie man trotz einer finanziell schwierigen Lage gut lebt und wie man sich verzeiht, eine falsche und schwerwiegende Entscheidung getroffen zu haben. Ja, also mir kommt so vor, als hat die Silke eben genau das erlebt, was jeder so, egal wie sicher er sich aktuell in der Gesellschaft und im wirtschaftlichen Kontext darstellt, dass einem sowas passiert. Es ist ein Lapsus, man hat irgendwas beim Finanzamt übersehen, man hat einen Vertrag nicht genau gelesen, man hat zu hoch gewettet an der Börse oder in irgendwelchen anderen finanziellen Transaktionen. Oder das Schicksal hat hart zugeschlagen und hat im Ahrtal gelebt und das Haus ist weg. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Wenn du das so hörst, Albert, was würdest du der Silke jetzt als allererstes mal sagen, wie man mit so einer Situation umgehen sollte?
Ja, also die Philosophen haben ja kurze Antworten, kurze Ratschläge. Das ist ja nicht deren Domäne, sondern ich würde gerne ein bisschen mehr ausholen. Philosophie ist komplexe Dinge zu verstehen. Wenn man sie richtig gut verstanden hat, dann kann man sie verdichten auf einen kurzen Satz. Etwa den kann ich auch vorwegnehmen, den wir von einem alten chinesischen Weisen, Chenze, der ist sonst nicht so sehr bekannt, 4. Jahrhundert vor Christus, der sagte, vermag mich der Tod nicht mehr zu schrecken, was sollte mich dann vor Lust noch ängstigen? Also es hat viel damit zu tun, dass man überhaupt die Todesangst am besten überwindet. Da hat man überhaupt keine Ängste mehr. Tatsächlich habe ich das erlebt in meinem Leben. Ich habe mich mit dem Tod beschäftigt, ich habe mit ihm Frieden geschlossen und das schon vor vielen Jahren und war dann innerlich auch bereit zum Tod. Und seitdem kenne ich also wirkliche echte Ängste, die einen an die Nieren gehen, kenne ich nicht mehr. Und da bin ich auch sehr froh drum. Aber jetzt mal zurück zum Anfang. Also es ist ein ganz natürliches Gefühl, Ängste zu entwickeln vor Verlusten. Darin steckt das einfach der Überlebenstrieb, der sehr stark in uns veranlagt ist. Also alles das, was unsere Integrität körperlich oder geistig gefährdet, was sie beeinträchtigt, das erleben wir, da bekommen wir sofort Angst um unsere Existenz. Auch ganz natürlich, denn der Mensch braucht jeden Tag etwas zu essen, da braucht er vielleicht auch ein bisschen Vorräte, es gibt nicht jeden Tag was zu essen. Das alles, das, was wir als Besitz um uns rumscharen, damit identifizieren wir uns, Angriff oder Verlust empfinden wir als Verlust unseres, ja, ein Stück unserer Existenz, wenn wir uns damit identifizieren. Da komme ich noch dazu, ob das gut ist oder ob da nicht die Lösung auch zu finden ist. Aber das empfinden wir als bedrohlich, da entwickeln wir Ängste. Es ist ganz, ganz natürlich. Aber zum guten Leben gehört es eben, mit Verlusten gut umgehen zu können, damit zu rechnen, sich darauf einzustellen und sie gut zu verarbeiten und sich dadurch oder durch mögliche Verluste nicht beunruhigen zu lassen, was in deinen einleitenden Worten ja da der ein oder andere ja tut oder viele Menschen eigentlich so tun. Und die antike Philosophie hat sich Gedanken darüber gemacht, wie wir dahin kommen können. Denn das hat sie als erstes mal festgestellt, und das ist schon eine erste Vorstellung, eine erste Erkenntnis, die dagegen arbeitet, sich vor Verlusten zu ängstigen, ist: Wir leben im Unversicherbaren. Das hat ein Nachkriegsschriftsteller, den ich sehr mochte, weiß nicht, ob den heute noch jemand kennt, Hans-Erich Nossack, mal so gesagt. Also man muss sich darüber im Klaren machen, nichts ist vollkommen sicher. Vieles liegt nicht in unserer Hand, es kann uns also immer genommen werden. Richte dich also auf den Verlust ein. Denk daran, dass du in deinem Leben, dass du nicht alt wirst, ohne Liebgewordenes zu verlieren. Also im Vorfeld sollte man schon ein Mindset haben, dass, wie Epiktet, der Stoiker, sagte, alles nur geliehen ist. Das heißt, du kannst alles verlieren. Und darüber sollte man sich immer im Klaren sein, dass es zum Verlust des Arbeitsplatzes kommen kann, zum Verlust des Partners, zu Freunden, Menschen, schlimm, auch materielle Verluste, auch geliebte Tiere, auch die Gesundheit kann verloren gehen. Das ist ganz natürlich. Deshalb taucht es auch auf in den 5 Gewissheiten des Buddhas, die man täglich meditieren sollte. Die 4. heißt: Es ist ganz natürlich, dass man Liebgewonnenes, Liebes, verlieren wird. Dem entgeht niemand. Mit diesem Mindset der Vergänglichkeit, da ist man schon darauf vorbereitet. Und ein Stoiker, Karneades, frühe Stoa, der meinte, das Schlimme ist einfach nur das Überraschungsmoment. Das heißt, bereite ich mich darauf vor, dass ich jederzeit auch mal etwa Einbußen erleiden kann. Das heißt ja noch nicht, dass ich sterbe, dass ich dadurch meine Existenz und meine Identität verliere. Bin ich darauf vorbereitet, dann lässt der Kummer, die Mutlosigkeit, werden sich da nicht einstellen. Enttäuschung oder Frustration werden sich nicht einstellen, wenn ich das entsprechende Mindset habe. Und das ist sehr wichtig. Und da finden wir Übungen in allen Kulturkreisen. Die Stoiker oder in der griechisch-römischen Philosophie heißt es dann Prämeditatio Malorum, das Vorwegnehmen von negativen Ereignissen, von Schicksalsschlägen, dass man nicht anhaften soll, so haben die Buddhisten das genannt, haft da nichts Äußerem an, dass du auch verlieren kannst. Wir hören hier den Unterschied raus durch, was liegt in meiner Hand, was nicht. Beispielsweise innere Werte, die kann man mir gar nicht wegnehmen. Die kann ich nur verlieren, wenn ich sie selbst aufgebe. Es geht also vor allen Dingen um äußere Bezüge und äußere Werte.
Es geht einerseits auch darum, man hat das Gefühl, man verliert Sicherheit, weil man hatte ja vorher so eine gewisse finanzielle vielleicht Unabhängigkeit oder zumindest mal so ein Grundrauschen oder eine Grundlast war gesichert. Und deswegen hat man auch das Gefühl, nicht nur die Sicherheit, sondern auch bisschen Freiheit zu verlieren, weil das ja beispielsweise auch so die Freiheit war, jetzt nicht alles machen zu müssen, nur um eben wieder den Kühlschrank voll zu bekommen. Das ist damit schon ja auch ein bisschen verbunden. Und umgekehrt, also mir kam sofort Janis Joplin mit aus meiner Sicht einem super Zitat: Freedom's just another word for nothing left to lose. Also die Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Und das widerspricht dem ja so ein bisschen, dass darin eigentlich die Freiheit liegt, dass man, wenn man eben all diese äußeren Güter und letztlich wahrscheinlich auch Anhaftungen, wenn man die überwunden hat, dann erst erreicht man Freiheit. Also insofern darf man es, glaube ich, nicht verwechseln. Man verliert Sicherheit, aber man verliert sicher nicht die Freiheit, nur weil man jetzt nicht mehr so viel Geld hat oder so viel Wohlstand.
Ja, unbedingt. So haben die antiken Philosophen das auch gesehen. Die Freiheit besteht darin, nicht davon abhängig zu sein, nicht anzuhaften an den Dingen. sie liegt im, wie das Glück auch, im Innern der Seele, in der, dass man sich selbst hat und sich selbst nicht verliert, auch sich zurückbesinnt, dass die eigentliche Kraft zum Überleben aus dem Inneren kommt, aus deinen Fähigkeiten, aus deinen Begabungen. Alles Äußere sind nur scheinbare Sicherheiten, die können einem jederzeit genommen werden. Und dieses Sicherungsbedürfnis, das ist eine Illusion und der darf man nicht nachhängen.
Zumal, wir wissen jetzt ja nicht, wie alt die Silke ist und wie lange sie jetzt finanziell abgesichert gelebt hat und jetzt mit dieser neuen Situation klarkommen muss. Aber also erstmal, ich finde es wichtig zu sagen, also wir wollen uns jetzt nicht, also wir kennen zu wenig Details und wir können uns natürlich jetzt nicht, oder wir müssen vorsichtig sein, dass nicht so heißt, ja egal, heute hier, morgen da, wird schon wieder, soll sich nicht so rummachen. So ist es definitiv nicht. Ich finde, es ist sehr nachvollziehbar, dass man sehr hadert mit so einer Situation, dass einem das hart treffen kann, wenn man sich selber eben die Schuld zuschreibt, dass jetzt das Geld weg ist und dass man da eben einen Fehler gemacht hat und so. Aber umgekehrt, und das finde ich eben eine wichtige Grundhaltung fürs Leben, unabhängig von dieser konkreten Situation, dass man sich sagen kann, da so mit einem gewissen Grundoptimismus ranzugehen. Ich bin kein Kölner, aber wie der Kölner sagen würde, es ist noch immer gut gegangen in seinem kölschen Dialekt. Das würde ich der Silke ehrlich gesagt auch zurufen. Sie ist jetzt 50 Jahre, keine Ahnung, wie alt sie konkret ist, aber oder auf jeden Fall jahrzehntelang offensichtlich gut durchs Leben gekommen. Jetzt ist ein bisschen weniger Geld da, aber wird auch die nächsten Jahrzehnte sich irgendwie über Wasser halten. Es ist in den letzten 50 Jahren niemand verhungert in Mitteleuropa, ne?
Wahrscheinlich hat sie über die ganze Zeit die Ersparnisse auch nie gebraucht. Mhm. Die lagen da nur rum. Ich würde der Sitke auch sagen, das sind Ersparnisse, sind keine notwendige Voraussetzung für ein glückliches Leben. Ich bin jetzt 70 Jahre, ich hatte nie irgendwelche größeren Ersparnisse. Und jetzt bin ich so weit, dass ich auch gar nicht mehr haben will. Mhm. Und was du gesagt hast, ist das sehr wichtig. Was mir manchmal durch schwierige Zeiten geholfen haben, war Selbstvertrauen. Der Glaube daran, ich habe eine Ausbildung, ich weiß, was ich lebe noch, ich kann denken, ich kann arbeiten. Ich werde schon irgendwie, es ist schon immer gut gegangen oder so, wie du der Kölner sagst. Also dieses Vertrauen in, es geht schon weiter und wie du es auch genannt hast, hat mir sehr geholfen, hat mir dann auch geholfen, Ängste von mir fernzuhalten. Also ich habe dann keine Ängste entwickelt, solange ich noch atme, solange ich noch meine Kräfte habe, die Ausbildung noch nicht verloren habe, nicht vergessen habe, was ich alles gelernt habe, dann wird sich schon ein Weg zeigen, manchmal auch ein besserer. Und manchmal ist das freie, losgelöste auch vom Besitz, ja, wie du schon einleitend sagtest, gibt einem auch eine gewisse Freiheit. Und man muss sich eben von dem Gedanken verabschieden, Ersparnisse oder so geben, größere Sicherheit. Man kann wirklich alles verlieren. Ich erinnere mich auch sehr gut, beschäftige mich ja auch viel mit Geschichte. Wenn man sich mal den Zusammenbruch da in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts vergegenwärtigt, wo von heute auf morgen aber riesige, unglaubliche Vermögenswerte und Ersparnisse von kleinsten Leuten in Millionenfach verloren gegangen sind und plötzlich nichts mehr war, ist unglaublich. Also da, sowas haben wir ja gar nicht erlebt.
Ja. Andererseits, weltweit passiert es ja ständig, ne? Also sowas jetzt im Kontext vom Zweiten Weltkrieg oder den dann anschließend im Sudetenland, also meine Oma hat auch alles verloren im Zusammenhang, als sie dann eben aus dem Sudetenland raus musste. Und ja, eigentlich war das auch letztlich, wenn sie auf ihr Leben schaut, immer nur so eine Fußnote ihrer Biografie.
Ja, genau.
Natürlich eine schwierige Phase, aber irgendwie klang da auch, also jetzt nicht die Vertreibung oder wie man das jetzt korrekt nennt, an sich, aber das dann doch wieder auf die Füße zu kommen und wieder neu irgendwo anzufangen und dann doch auch wieder sich eben die Existenz sichern zu können, aus eigener Kraft heraus, bis hin zum kleinen Häuschen. Das ist ja dann auch eine gute Erfahrung. Eben, ne?
Ja, man sollte sich auch sagen, und Philosophen sagen sich, dass schwierige Phasen ja auch Phasen sind, wo man lernen kann, wo man wachsen kann. Sind auch Veränderungsprozesse und man weiß nicht, ob am Ende des Veränderungsprozesses nicht etwas Besseres steht. Also als ich mir meine existenzielle Grundlage selbst abgeschafft habe, weil ich jetzt nicht mehr Anwalt sein wollte, weil ich jetzt nicht mehr Filmproduzent sein wollte, und fiel da in nichts ohne soziales Netz. Nachher kam immer was Besseres. Als ich das überwunden hatte, war ich näher bei mir, an mich selbst rangerückt und spürte da eine Kraft. Und die hat mich dann auch über Wasser gehalten, nicht immer auf dem Weg, den ich geplant hatte, sondern auf anderen Wegen. Also dieses Bewusstsein, dass man sich nur auf sich selbst und auf seine inneren Fähigkeiten verlassen kann oder auch verlassen sollte und alles andere sehr relativ, sehr locker ansehen sollten und immer bereit sein, es auch loszulassen, wenn es einem genommen wird und nicht daran zu klammern und dann nach vorne zu schauen. Ganz wichtig, das führt dann nachher dazu, Seneca sagte das einmal, wahrscheinlich schon im fortgeschrittenen Alter, für mich gibt es schon lange keinen Verlust und keinen Gewinn mehr. Und so sehe ich das ein bisschen auch. Also wenn man in sich ruht, seinen Lebensweg gefunden hat, in einen guten Fluss des Lebens gekommen ist, dann sind das Äußere tatsächlich nur Äußerlichkeiten, die an dem Fluss überhaupt gar nichts mehr ändern. Kommt was dazu? Ja, da freut man sich so mal drüber, aber es macht auch nicht das Glück aus. Es macht einen nicht glücklicher. Geht etwas ab, dann ist man vielleicht mal einen Tag betrübt oder denkt, na, bedauerlich. Aber auch das beeinträchtigt nicht eigentlich das Grundgefühl, dass man mit seinem Leben zufrieden ist und dass man ein glückliches Leben führt. Dahin sollte man kommen. Und dann muss man eben sehr stark, also sich stark vom Anhaften lösen. Also von allen Äußerlichkeiten, die nicht in der Hand liegen, es, wie Epiktet sagte oder die Stoiker überhaupt sagt, das der Vorsehung überlassen. Es kommt, es geht, wir haben es nicht im Griff, wir nehmen, was kommt und machen das Beste draus. Und vielleicht noch ein Zitat, das ich bei Goethe mal gefunden habe. Der schrieb einmal an seinen Freund Zelter in einem Brief, trifft uns der größte Verlust, so heißt es sogleich, uns umherschauen, was uns zu erhalten und zu leisten übrig bleibt. Also nicht hinschauen, was habe ich denn da verloren und darüber beklagen, sondern gleich gucken, ja, was habe ich dadurch, was ist noch übrig geblieben und was kann ich damit noch machen und was kann ich jetzt noch in dieser Situation noch tun. Also wir nennen das im allgemeinen Sprachgebrauch nach vorne gucken, nicht bedauern, sondern zu schauen, was ich denn jetzt tun kann.
Mir kommt so vor, vielleicht auch bei mir selber, aber eben wenn ich mich mit Freunden, Bekannten über dieses Thema unterhalte oder wenn ich mitbekomme, dass da bestimmte Existenzängste oder eben Befürchtungen, wird es denn im Alter reichen? Was passiert, wenn ich dann eben, wenn eine Krankheit dazu kommt und ich mir dann vielleicht eben nicht mehr so ganz einfach meinen Lebensunterhalt mit den eigenen Händen verdienen kann? Dann frage ich mich eben, was ist denn überhaupt dieses, also sowohl philosophisch als auch vielleicht monetär, was ist denn überhaupt so eine Art Sicherheit, die man im Leben haben kann? Mhm. Ist das das Existenzminimum, was irgendwie schon abgesichert ist? Oder ist das die Aussage, oder ist das eine Gewissheit, dass man immer irgendwie über die Runden kommen wird? Also wie würdest du dieses Sicherheitsbedürfnis philosophisch sehen?
Ja, ich sagte ja einleitend schon, das ist ein ganz normaler Überlebenstrieb und den hat man dann auch und man macht sich schon Gedanken darüber. Aber auch da, ich habe das auch in meinem Fall so gedacht. Also wenn bei den heutzutage, bei den Pflegekosten, die ja enorm sind, ich könnte die gar nicht aufbringen, wenn ich da rein, die Familie könnte sie auch nicht aufbringen. Es wäre schon eine schwierige Situation, aber ich reiß mir jetzt kein Bein auf, diese, ja, das finde ich auch ganz beträchtliche Vermögenswerte anzuhäufen, damit ich dann für diesen Fall auch vorbereitet bin. Das würde ich auch gar nicht schaffen, glaube ich, sondern ich denke einfach, na gut, also man wird schon irgendeine Lösung finden. Ich denke dran, wenn ich kein Bewusstsein mehr habe, ist mir sowieso egal, was sie mit mir machen. Solange ich noch Bewusstsein habe, es in der Hand habe, würde ich versuchen, das auch meinen Familienangehörigen zu ersparen.
Mir kommt so vor, es geht dann ja darum, oder die Grundaussage, die ich da rausziehe aus dem, was du gerade beschreibst, ist, man kann einfach nicht für alle Eventualitäten, auch wenn sie irgendwie eine 30-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, vorsorgen oder alles bedenken oder alles versuchen, in den Griff zu bekommen. Und ich denke, es liegt halt daran, dass einem das sehr stark von außen gespiegelt wird. Sorge unbedingt für das Alter vor. Man sieht, wie viele Menschen, aus welchem Hintergrund noch immer, jetzt als Flaschen oder ältere Menschen als Flaschensammler unterwegs sind. Man sieht eben, dass diese existenziellen Nöte real sind, dass einen das im Alter ereilen kann, egal wie hart oder viel man gearbeitet hat. Aber auch da kann man nicht deswegen sein Lebensglück darauf ausrichten, dieses finanzielle Polster fürs Alter zu bauen, denke ich. Ne? Und so würde ich dann auch drauf schauen auf dieses Thema.
Ja, so tue ich das auch. Also ich male mir da nicht alle Eventualitäten aus, sondern ich denke, es wird sich für alles, was finden. Ich sorge dafür, dass ich geistig und körperlich gesund bin und dass es vielleicht nicht diesen Weg gibt in Altersdemenz. Man kann da ja auch vorbeugen. Also in diese sehr schwierigen Fälle, die es ja wirklich zuhauf gibt und immer mehr werden, Pflegefälle über Jahre, Jahrzehnte und ein sehr teures, verständlicherweise teures Pflegewesen, das man ohne staatliche Unterstützung viele Menschen gar nicht mehr leisten können. Ja, es sind komplexe Probleme. Ich kenne mich da nicht aus, will mich da auch nicht zu äußern zu dieser Diskussion um unser Pflegesystem, ist ja im vollen Gange. Ich persönlich denke nur, es wird schon irgendwie, werde ich mit jeder Situation fertig werden und ich hoffe meine Familie auch, wenn ich das Steuerrad gar nicht mehr in der Hand habe, dass man dann da irgendwie Lösungen findet.
Ein zweiter großer Komplex, den die Silke ja angesprochen hat, war, wie geht man mit dieser vermeintlichen Schuld um? Wie kann man sich selber verzeihen, einen so schwerwiegenden Fehler, der halt eben zum Verlust von Vermögen geführt hat? Wie geht man mit dieser vermeintlichen Schuld um? Wie siehst du das?
Also demütig, würde ich sagen. Also in dem Bewusstsein, dass wir Menschen sind, die eben laufend Fehler machen, auch Dinge nicht überschauen und Dinge nicht durchschauen. Und dass es ganz natürlich sind, dass man mal eine falsche Entscheidung trifft. Ich bereue in meinem Leben nichts, obwohl ich mich an viele falsche Entscheidungen erinnere. Da war ich eben noch nicht so weit. Man muss nicht nur anderen Menschen gegenüber lernen, verzeihen zu können, sondern vor allem sich selbst gegenüber. Und von Schuld, also dieser Begriff ist ja nun auch sehr stark besetzt durch den christlichen Glauben und Erbschuld und Erbsünde, alles was damit verbunden ist, da konnte ich immer wenig mit anfangen. Also ich habe lieber in entsprechenden Sachverhalten das Wort Verantwortung genommen. Schuld belastet so sehr, Verantwortung, ja, steht man zu. Und wie gesagt, ich verzeihe mir da jeden Fehler, ist eben so passiert und das passiert. Es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei durchs Leben geht und der nicht mal falsche Entscheidungen trifft. Das ist das Conditio Humana, die menschlichen Grundbedingungen, die wir zu akzeptieren haben, wenn wir gerne leben wollen, dass da nicht alles richtig läuft, dass wir nicht alles richtig entscheiden. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit, mir so etwas zu verzeihen. Und ich entwickle da über keinerlei Schuldgefühle, wenn ich einen Fehler gemacht habe, sondern nur die Aufforderung, gib dir Mühe, ihn nicht nochmal zu machen.
Ich glaube, der Begriff Reue trifft es dann vielleicht ja auch besser, dass man eben drauf schaut und es bereut, da nicht genauer hingeschaut zu haben oder nicht genauer überlegt zu haben, was ich bei Aktieninvestment nicht diversifiziert zu haben.
Da aber auch so ein Gefühl, auf das man verzichtet, was bringt das? Was bringt das? Das bringt ja nichts. Also es bringt dann was, so halte ich mir, ich passe beim nächsten Mal besser auf.
Ja. Also ich stimme dir grundsätzlich zu, finde aber schon, dass es immer bei so grundlegenden Sachen, wo man weiß, da hat man jetzt was vor die Wand gefahren oder da hat man einfach falsch reagiert oder agiert, dass man da schon eine Phase des Verarbeitens braucht da gehört vielleicht auch Reue dazu und man sagt, ah Mist, das hätte echt anders laufen müssen, aber man darf eben nicht drin stecken bleiben, ne? Man muss dann irgendwann weitergehen und nach vorne schauen und einen Umgang damit finden und da gibt es, glaube ich, auch, die einen schaffen das besser, zu sagen, das war, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und die anderen drohen darin, so ein bisschen stecken zu bleiben. Ich glaube, es ist gut, wenn man auch ein Jahr später wieder drüber lachen kann, wenn man da irgendwas schlecht gemacht hat.
Und das kannst du nur, du musst es verarbeiten. Also du kannst es nicht verdrängen oder verleugnen, ich habe da alles richtig gemacht oder sonst wie, sondern muss ich klar sehen, da habe ich einen Fehler gemacht. Und man muss ihn verarbeiten, warum habe ich den eigentlich gemacht, man muss sich überlegen, den so gut durcharbeiten, dass man möglichst ihn nicht noch einmal macht und dass man Frieden mit diesem Fehler, mit dieser falschen Entscheidung findet und dann erst kann man loslassen, dann kann man es auch vergessen und diese Arbeit, da ist schon, geht nicht immer an einem Spules vorbei, sollte es vielleicht auch nicht, denn dann läuft man Gefahr, keine Erfahrung aus einem Fehlverhalten zu machen. Konfuzius sagte einmal, der freut sich, wenn er einen Fehler gemacht hat oder von anderen auf einen Fehler aufmerksam gemacht worden ist. Dann dachte er dadurch, welch ein Glück. Und er meinte damit, er kann daraus was lernen. Und er kann diesen Fehler einmal gemacht, vielleicht beim nächsten Mal vermeiden. Er sagte deshalb auch, Er hatte einen Schüler, der ist leider früh gestorben, den er besonders gerne mochte, weil er nie einen Fehler zweimal machte. Und das ist das, was Konfuzius gesagt hat. Fehler vermeiden tun wir nicht, aber wir sollten aus allem lernen, lernen und wachsen. Das war das Ziel nach Konfuzius des menschlichen Lebens. Und das hieß dann im Hinblick auf Fehler oder falsche Entscheidungen, ja, man kann sie nicht vermeiden, man sollte aber daraus lernen.
Und ja, vielleicht auch einfach fest davon ausgehen, dass jedem das immer wieder unregelmäßigen Abständen passieren wird, dass man einfach große oder kleine Verluste produziert.
Ja.
Und dass man eben aber auch sieht, das baut sich immer wieder irgendwie auf oder man lebt dann halt in einer kleineren Wohnung, aber vielleicht gar nicht so viel schlechter, vielleicht sogar besser.
Also die Konzentration ist, sobald ich mich selbst nicht verliere oder aus dem Blick nehme, dann ist die Wurzel meines Glücks und meines guten Lebens ist bewahrt. Denn die steckt in dir. Glück und Unglück liegen in der Seele, nicht in äußeren Begebenheiten. Und da fällt mir dann ein letztes Zitat vielleicht für diese Sendung ein von Konfuzius. Er sagte mal, ich sprach ja gerade von ihm, da heißt es, allein sein Selbst veredeln, also die Selbstbildung, Selbstkultivierung, ohne Rücksicht auf Erfolg oder Nicht-Erfolg. Erkennen, dass äußere Schicksale und Verluste nicht unser wahres Ich betreffen. Das sei wichtig. Und wenn du das gelernt hast, dann hast du Frieden, wie er sagt, mit Gott, und sein Wille kennt keinen Kummer mehr. Ja, das ist es eigentlich. Also man muss dann eine große Differenz machen zu dem, was in unserer Hand liegt und dem, was nicht in unserer Hand liegt. Alle äußeren Verhältnisse, Güter sind alle nur geliehen, liegen nie vollständig in unserer Hand. Und wenn man das begriffen hat und auch begriffen hat, dass diese Dinge auch für unser Glück nicht von größerer Wichtigkeit sind. Ja, wir brauchen etwas zum Überleben, aber sie bilden nicht unser Glück, sondern das müssen wir aus uns selbst herausbilden. Dann kommen wir vielleicht auch mit jeder Situation und auch mit jedem Verlust klar und lassen uns von denen auch nicht herunterziehen oder die Stimmung vermiesen. Vielleicht mal nur für einen kurzen Moment des Bedauerns und dann sind die Augen wieder nach vorne gerichtet und optimistisch im Vertrauen auf sich selbst, auf sein Inneres.
Ich finde eben nochmal wichtig einzuordnen, dass das natürlich jetzt immer alles relativ ist und man schauen muss, natürlich sind solche Situationen erstmal hart, sie treffen einen hart, haben vielleicht auch Konsequenzen, die man jetzt nicht irgendwie schönreden soll, weiß ich, die Tochter oder der Sohn kann dann nicht mit ins Skilager fahren oder zum Schulausflug, ne? Und da gibt es Situationen, die einen sicherlich hart treffen. Und wir wollen das jetzt nicht aus einer Situation, uns geht's gerade gut und dann spricht sich's leicht, take it easy so ungefähr. So sollte es nicht rüberkommen, aber ich glaube, die grundsätzlichen philosophischen Linien, da hoffe ich, hast du mit deinen Antworten der Silke helfen können, wie man mit so einer schwierigen Situation dann akut umgehen kann.
Ja, ich bin dir dankbar für den Hinweis. Also es ist klar, es gibt Situationen, die objektiv wirklich, wo so wenig da ist oder wo so viel verloren worden ist, dass sie erst einmal unglaublich schwer sind zu ertragen. Aber die Philosophie hat eben auch für solche Fälle Wege gewiesen. Sie geht auch für solche Fälle, dass man auch unter einem ärmlichen Dach noch Glück schaffen kann, finden kann und eine gewisse Zufriedenheit. Und die meisten Philosophen, die ich hier zitiere, Seneca gehört nicht dazu, Platon kommt auch aus gutem Hause, aber doch viele Philosophen der Antike lebten unter ganz ärmlichen Verhältnissen, hatten im Grunde sehr wenig, waren Wanderphilosophen, lebten von Almosen. Und jedenfalls gibt es da einige von, ich will gar nicht so sagen, tatsächlich kommen auch viele Philosophen aus guten Häusern, dadurch hatten sie die Möglichkeit zu studieren. Aber es gibt auch etliche, die haben entweder nie Besitz gehabt oder sie haben sogar wie der Stoiker Krates oder der war nicht Stoiker, sondern er war Kyniker, sein Vermögen, das er ererbt hatte, verschenkt hatte, um in die Besitzlosigkeit zu gehen, um, da sind wir wieder beim Anfang, Freiheit zu erlangen. Denn er war der Meinung, dass Besitz belastet und einem Freiheit nimmt und Besitzlosigkeit. Aber du hast recht, wir reden hier vom hohen Ross, uns geht es gut, sind die äußeren Bedingungen schwierig, ist die ganze Aufgabe eine schwierigere. Aber sie ist nicht unmöglich, sie ist nicht aussichtslos und die Philosophie hilft auch denen, die wenig haben oder viel verloren haben. Gerade denen.
Ja, also ein Thema, glaube ich, was, wenn man nicht extrem fortgeschrittener Philosoph ist, niemand so ganz, dieses Thema Existenz und Verlustängste, das kann niemand so ganz wahrscheinlich komplett aus seinem Leben verbannen. Es wird immer wieder aufblitzen. Mir geht es zumindest hin und wieder so. Ich hoffe, wir konnten der Silke jetzt ein bisschen weiterhelfen. Und ich drücke die Daumen, dass sie da schnell wieder auf die Füße kommt. Oder eben, es klingt ja für mich auch schon so durch, dass sie eigentlich schon viel verinnerlicht hat von dieser Tatsache, dass man eben auch mit wenig sehr gut leben kann.
Und dass sie nie in eine Situation kommt, wo sie das Verloren, die verlorenen Ersparnisse vermissen muss. Denn sie sind ja nur eine Sicherheit. Das Schönste ist eigentlich, man braucht sie bis zum Lebensende nicht.
Ja, so ist es. Also, vielen Dank, Albert. Vielen Dank, Silke, für deine Offenheit, dieses Thema hier heute einzureichen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, danke dir. Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholt. www.pudel-kern.com